Herzlich willkommen bei Female Success, dem Podcast, der Frauen in Wirtschaft und Führung in den Fokus rückt. Wir zeigen, wie Unternehmen weibliche Führung gezielt fördern können und wie Frauen ihre Karriere erfolgreich gestalten. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Martina Rudi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Female Success. Mein Name ist Martina Rudi. Und ihr kennt mich ja schon aus den letzten Folgen. Und heute freue ich mich besonders, Susanne Fabri als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Susanne ist Juristin und hat eine echt beachtliche Karriere in der Energiewirtschaft gemacht. Sie hat in verschiedenen Funktionen im E.ON-Konzern Verantwortung übernommen, war Geschäftsführerin der Avacon Netz GmbH und hat erfolgreich das Tschechien-Geschäft organisiert. Und besonders möchte ich hervorheben, dass sie als Juristin das technikgetriebene Netzgeschäft im E.ON-Konzern gesteuert hat. Seit 2022 ist Susanne Vorständin bei der Rheinenergie Köln, einem der größten kommunalen Energieversorger Deutschlands. Dort ist sie zuständig für Netze, Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und die Wasserproduktion und damit auch für die Umsetzung der Energiewende in meiner Heimatstadt Köln. Ein wirklich wichtiges Projekt, wie ich finde. Und als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin verfügt sie natürlich auch über die Gestaltungsmacht, wenn es um Kultur geht, Unternehmenskultur und die Realisierung von Gleichstellung. Susanne ist außerdem eine großartige Netzwerkerin, aktiv in vielen Frauennetzwerken, wie der Initiative Chefinnensachen oder bei FIDA. Ja, und wir beide kennen uns vor allem aus unseren gemeinsamen Aktivitäten im Komitee FIDA West, wo wir zusammen mit Annette Jordan wirklich gut und effizient zusammenarbeiten und es macht uns auch immer extrem viel Spaß. Und zudem engagiert sie sich in der Kommunalpolitik in ihrer Heimatregion Ostwestfalen. Und ich möchte heute mit Susanne vor allen Dingen über ihre Karriere reden, wie es ihr erging, als Frau in einer technisch geprägten Männerwelt zu arbeiten. Und außerdem werden wir darüber diskutieren, wie und vielleicht auch mit welchen Methoden es möglich ist, den Frauenanteil in ihrem Verantwortungsbereich zu verbessern. Liebe Susanne, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast bist. Und wenn wir jetzt starten, starten wir jetzt nicht direkt mit deiner Karriere, sondern ich würde gerne mit dem Menschen Susanne Fabri starten. Und vielleicht magst du einfach ein bisschen unseren Zuhörern über dich persönlich erzählen.
Ja, danke, liebe Martina. Ich freue mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Und ich mache das natürlich sehr gerne. Ein paar Sachen über mich hast du ja gerade schon erwähnt. Ich bin Juristin. Genau. Ich komme aus Ostwestfalen. Ich bin ja schon seit 1997 in der Energiewirtschaft. Also schon manchmal kommt man sich so ein bisschen vor wie so ein Dinosaurier. Also weil man einfach schon so lange dabei ist. Also
und alles schon kennt und alles schon kennt.
Ich habe die gesamte Liberalisierung mit begleitet und habe dadurch natürlich auch dadurch ein großes Netzwerk gewonnen, weil man einfach ganz viele Leute auf dem Weg kennengelernt hat, weil wir damals einfach ganz viel selbst gestaltet haben. Es gab noch ganz wenig gesetzliche Regelungen und so. Ja, und ansonsten, hast du auch schon gesagt, ich mache viel in Frauennetzwerken. Es war mir ein Stück weit auch über meine politische Arbeit früher, die ich sehr intensiv gemacht habe, auch in der Kommunalpolitik, immer ein Bedürfnis auch, ja, in Frauennetzwerken mitzumachen und Frauen nach vorne zu bringen. Ich habe auch sehr viel Glück gehabt, weil in der Partei, in der ich bin, damals gerade eine Quote eingeführt worden ist und ich dadurch als junge Frau mit Anfang, Mitte 20 gute Chancen hatte, alle möglichen Ämter zu bekommen. Und ich mir immer gedacht habe, ich kann das mindestens genauso gut wie jeder mittelalte Lehrer und dann nehme ich das mal an. Und das macht einen ja auch dann zuversichtlich, dass man auch Dinge schaffen kann, einfach wenn man sich mal reingetraut hat. Und ja, ansonsten bin ich auch häufig noch, also ich wohne in Köln jetzt natürlich, ich bin aber häufig auch noch in Ostwestfalen, weil mein Mann dort hauptsächlich aktiv ist, der war Viehhändler und macht das jetzt nebenbei noch, seitdem er in Rente ist, der ist schon ein bisschen älter als ich. Und wir haben mit meinen Eltern da auch ein Generationenwohnen, so im Außenbereich, wo wir mit denen zusammen, so zwei Wohneinheiten auf dem Lande haben. Und von daher bin ich auch schon mal hier und schon mal da. Und das kommt immer ein bisschen auch auf die Jahreszeit an. Im Winter eher in Köln im Karneval und im Sommer eher in Ostwestfalen auf dem Rad, weil in Köln Radfahren einfach etwas schwierig ist. Ja, und ansonsten bin ich jetzt 57 Jahre alt, verheiratet, habe ich gerade schon gesagt, habe zwei Stiefsöhne und inzwischen schon mit zwei Schwiegertöchtern drei Enkelinnen. Drei Mädchen im Alter von 7, 6 und 5.
Und wenn du ein bisschen Zeit hast, bist du Vollblut-Oma?
Nein.
Nein.
Ich bin echt eher so eine komische alte Tante. Also wenn ich Zeit habe, fahre wirklich gerne Fahrrad. Das ist so echt eine meiner Hauptbeschäftigungen am Wochenende. Und ich bin immer noch ein richtiger Bücherjunkie. Also ich habe schon immer gern gelesen und ich lese immer noch total gerne. Und ich habe immer irgendwo ein angefangenes Buch meistens liegen, schäme mich dann, mache ich nur ganz selten, dass ich Bücher nicht zu Ende lese, aber bei manchen geht's inzwischen echt nicht mehr, da fange ich lieber mal was Neues an. Aber ich lese echt richtig viel.
Also viel beschäftigt, viele Interessen, ja, ein breites, dichtes und buntes Arbeits- und Privatleben. Wir haben ja schon gesagt, dass du Juristin bist. Und ich finde es immer ganz spannend, wie Menschen in ihrem Beruf gestartet sind und vor allen Dingen, warum sie welche Entscheidung getroffen haben. Warum bist du Juristin geworden und nicht Physikerin zum Beispiel?
Also das ist echt ganz, ganz schnöde gewesen, weil kurz bevor ich Abitur gemacht habe, ich wäre gern Lehrerin geworden, haben alle gesagt, nee, Lehrerin geht gar nicht, kannst du nicht machen, wirst du arbeitslos oder fährst Taxi, also geh mal zur Berufsberatung. Und dann bin ich so richtig zu so einer Arbeitsamtsberufsberatung gegangen und die haben so einen Test gemacht und haben sich einen ganzen Tag mit mir Zeit genommen. Und dann haben die gesagt, ja, sie könnten das und das und das und sie könnten auch gut Jura studieren, weil sie so strukturiert sind und ne, irgendwie, das führt gut zu ihren Anlagen, die wir heute so festgestellt haben, passen. Naja, ist schon ein bisschen putzig, weil in meiner ganzen Familie war ich weit und breit die Erste, die überhaupt Abitur gemacht hat, dann irgendwie Jura zu studieren. Dann habe ich tatsächlich erstmal eine Verwaltungsausbildung gemacht und da habe ich dann gesehen, dass wenn man in der Verwaltung anfängt, Männer den Aufstieg machen und Frauen arbeiten. Und dann beschlossen, ich muss schon noch die bestmögliche Ausbildung haben und habe dann aus der Verwaltungsausbildung, als ich die fertig hatte, Jura studiert. Und interessanterweise hat mich gestern mein Mann gefragt, ob ich eigentlich nochmal wieder Jura studieren würde oder ob ich jetzt eher BWL oder Ingenieurin oder sowas machen würde, jetzt mit dem Blick von heute. Und ich würde tatsächlich wieder Jura studieren, weil das ist ein Studium, was dir ermöglicht, strukturiert Sachverhalte aufzubereiten und dann auch relativ schnell entscheidungsfähig zu werden. Und das hilft dir in jedem Job. Deswegen gibt es, glaube ich, auch an so vielen verschiedenen Stellen Juristen, weil das so unser Handwerkszeug ist, was wir lernen. Und es ist am Ende, wenn du ein zweites Staatsexamen machst, du wirst ja von einer Kommission geprüft, die nicht deine Professoren sind. Das heißt, das hat auch viel mit Stress und mit komme ich da durch und wie komme ich da durch zu tun. Also man lernt ganz viel auch an Disziplin für sich selbst auf dem Weg dahin. Und es ist auch immer total interessant, dass man wirklich, auch wenn man mit anderen Professionen zusammensitzt, wirklich so dieses Strukturierungsthema immer hat, ne? Also da sind wir einfach drauf angelegt. Und also von daher würde ich das ganz genauso noch wieder machen.
Ich würde auch genauso wieder studieren. Weil auch, ja, ist es so. Aber auch die Ingenieure, ne? Du bringst irgendein Rüstzeug mit, was du dein ganzes Berufsleben irgendwie nutzen kannst. Und das ist bei dir ja genau dasselbe. Ja. Meistens denkt ja keiner daran, wo er mal später, in welcher Funktion man später mal überhaupt irgendwo arbeiten kann. Und dann so eine gute Basis zu haben, ist immer wichtig. Lass uns mal über unsere Zeit in der Energiewirtschaft reden. Du warst die meiste Zeit dort. Ich war da eine lange Zeit, war ja auch vorher bei Volkswagen. Und das Ganze ist ja relativ technikorientiert und auch männerdominiert. Und wie gehst du für dich damit um, meistens dann doch noch die einzige Frau zu sein? Es hat sich ja an ein paar Stellen was geändert, aber oftmals wird man dennoch alleine sein. Wie hast du das erlebt? Welche Strategien hast du für dich daraus gezogen und entwickelt?
Also erstmal ganz egal, ob man die einzige Frau ist oder ob andere Frauen da sind, wenn du als Frau im Beruf weiterkommen willst und mit den Männern mithalten willst, musst du immer ein Stück besser sein, also inhaltlich. Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Also da wird nichts geschenkt. Wenn du in höhere Ebenen kommst, Karriereebenen, ist es bei den Männern genauso. Also das ist schon so, dass die Leute, die dann oben mit dir da unterwegs sind, alle schon eine ganze Menge Fachwissen haben, eine ganze Menge dafür getan haben und auf die ein oder andere Art halt auch schon besonders sind. Und ich habe neulich da auch mal drüber nachgedacht, also mein USP am Anfang, als ich angefangen habe zu arbeiten, das war 1997, ja, und dann kam die Liberalisierung, es gab kaum Gesetze und wir mussten alles selbst machen. Wir waren ein relativ kleiner Energieversorger, wir waren nur zwei Juristen. Mein Chef machte Handelsgesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, so alles, was so schick war, und ich machte das schmutzige Energierecht und war immer mit den Ingenieuren unterwegs und die brauchten mich halt. Wenn ich eine Ingenieurin gewesen wäre, hätten die gesagt, ach, lass das Mädchen mal machen. Und so war ich eine Juristin und sie brauchten immer meinen Haken. Und ich habe mich immer, schon immer dann wirklich dafür interessiert, was ist der Sachverhalt? Also was passiert da? Wie funktioniert die Technik? Und ne? Also ganz viel macht man auch in solchen technikorientierten Runden, wenn man die Männer einfach fragt, wie das funktioniert. Und Ingenieure erklären dir total gern die Welt. Und das, also dadurch habe ich auch ganz viel für meinen weiteren Berufsweg gelernt und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann ist es immer so, und tatsächlich das, ja, wie gehst du das an? Also erstmal immer locker angehen, sehr offen und offen mit denen sprechen und dann auch zu gucken, wie kriegst du die eigentlich mit auf die Reise? Also mir hat auch mal jemand gesagt, der sagte, ich komme immer so gern zur Besprechung, wenn du dabei bist. Also das hängt nicht damit zusammen, dass ich immer Kaffee einschütte, sollte man als Frau sowieso am Anfang nicht tun.
Genau.
Jetzt kann ich mir das erlauben, aber früher habe ich das auch nicht gemacht. Ich habe auch nicht immer Protokoll geführt. Ne? Also da kann man ja auch mal sagen, Mensch, das könnt ihr doch alle so gut, also macht das mal. Aber so dieses, du veränderst, je nachdem, wie du von der Art her bist, hast du die Chance, die Stimmung zu verändern in den Runden. Und die Männer bestätigen mir dann immer, dass sie sich eigentlich alle immer besser benehmen, wenn eine Frau dabei ist. Und das tut dann der ganzen Runde auch oft gut. Und ja, es gibt schwierige Situationen und je öfter du dich reinbegibst, je normaler wird das eigentlich. Und am Ende wird's natürlich einfacher, wenn mehr Frauen dabei sind, meistens jedenfalls, nicht immer. Und es ist halt, je öfter du es machst, immer normaler. Also du fühlst das nicht mehr so wie so eine Männerrunde und es hat sich auch viel verändert in den letzten Jahren. Also es sind auch viele Männer inzwischen in einer ganz anderen Führungsperspektive und auch ganz anders im Umgang miteinander und auch ja in ihrer Führungsrolle auch. Also das merkt man schon. Es gibt natürlich auch wieder diese Runden, dann sagt die Kollegin immer, wenn die so rummännern, ne? Also wenn die so wie beim Fußball sich alle so mit Abklatschen begrüßen und so, naja, das braucht man nicht unbedingt und manchmal hilft dann auch Humor, irgendwie was anders zu machen. Das hilft im Übrigen immer.
Genau, oder auch einfach mal dann das einfach zu nehmen. Also ich kenne auch Vorstände, wo ich dann auch selber oft war, wo dann am Dienstag erstmal der Tagesordnungspunkt 0 der Vorstandsagenda intensiv bearbeitet wurde, nämlich Diskussion der Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende. Und da kann ich auch nur Frauen immer empfehlen, auch so zumindest ein bisschen zu wissen und zumindest über den eigenen Club aus der eigenen Heimatstadt was sagen zu können.
Ne? Also schadet nicht. Man kann ja sagen, ich muss mich da nicht anpassen. Das ist ja auch eine Haltung, die man annehmen kann. Das andere ist aber, okay, ich will ja nach vorne raus klarkommen. Und dann ist über Fußball sprechen, wenn ich nicht total begeistert bin, halt so ein bisschen wie eine Fremdsprache lernen.
Ja, das kann man aber lernen. Das ist nicht so schwierig.
Das kann man lernen. Genau wie man auch, also heute weniger, aber früher war das auf jeden Fall wichtig, über Autos, Motorengrößen, PS-Zahlen und Ähnliches sprechen zu können.
Ja, aber ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen ab.
Ja, jetzt geht es um die Reichweite.
Genau, jetzt geht es um die LinkedIn-Reichweite. Gibt es irgendwas in deiner Karriere, wo du sagen würdest, das hat mich ganz besonders geprägt, ein Ereignis, eine Person? Ohne die wäre ich nicht da, wo ich bin.
Es gibt immer mehrere Sachen, die einen prägen, glaube ich. Also wichtig war schon, als ich noch relativ jung war, das war sogar, als ich noch in der Verwaltung war, das hat sehr viel mit meinem Führungsverständnis gemacht. Da hatte ich einen Ausbilder und der sagte mir so, das und das, mach das mal fertig und so ein Schreiben. Und dann habe ich mir den Sachverhalt angeguckt und habe das irgendwie mir überlegt, habe ein Schreiben fertig gemacht, habe ihm das reingebracht, stand vor seinem Schreibtisch und dann las der und las und las und legte seine Stirn in Falten und dann sagte er, und nahm er seinen Stift, unterschrieb es und dann sagte er, ich hätte es ganz anders gemacht, ist so auch okay, schicken wir raus. Also das hat für mich ganz viel, also das erzähle ich heute auch noch gerne, mit dem, zu akzeptieren, dass andere Menschen einfach Dinge komplett anders lösen und es auch okay ist.
Und es auch funktioniert, ja.
Und es auch funktioniert. Und dass ich das auch zulassen kann. Das war echt für mich ein Schlüsselerlebnis. Und dann habe ich schon auch gute Chefs gehabt, die mich auch ein Stück weit gefördert haben. Also sonst wäre ich auch an diese ganzen Themen zur Liberalisierung nicht rangekommen, weil da hieß es dann einfach, ach komm, das macht die jetzt mal. Also die macht ja schon Telekommunikation, da kann die jetzt auch mal irgendwie die technischen Sachen in der Liberalisierung machen. Also das war auch eine Entscheidung eines Chefs, bewusst mir das irgendwie mitzugeben. Das hat, glaube ich, viel für mich bewegt. Und meistens habe ich dann eher was gelernt von Chefs, wo ich sagen würde, so wollte ich eigentlich nicht sein. Also ich habe auch mal so eine Situation gehabt bei einem Chef, also der hat mich ziemlich angebrüllt und ich war kurz davor zurückzubrüllen. Und da habe ich gedacht, nein, Susanne, auf das Niveau begibst du dich jetzt nicht runter, und habe dann gesagt, ich muss mir erstmal was zu trinken holen. Bin rausgegangen, habe die Tür hinter mir zugemacht, leise zugemacht, und seine Assistentin guckte mich an und sagte, Frau Fabri, so habe ich Sie aber noch nie gesehen. Ich so, ja, ich mich auch nicht, aber ich hole mir jetzt mal was zu trinken. Und das ist im Übrigen immer ein guter Trick auch, wenn es irgendwelche Situationen gibt. Brich mit der Situation. Also ich habe das hinterher auch nochmal wieder gemacht, da hatte ich auch eine sehr unangenehme Situation. Entgegen der Aussage meines Chefs saß ich dann nämlich da mit drei Männern zusammen und es hieß vorher, die Situation ist noch offen, und die drei anderen Männer inklusive meines Chefs hatten aber schon eine Sache entschieden, die sie mir dann da verkündeten. Und da hätte ich echt heulen können. Ich war echt kurz davor und habe gedacht, okay, ich gehe da mal lieber erstmal raus. Ja. Immer atmen, deeskalieren, rausgehen, Tür zumachen, aufs Klo gehen und wiederkommen. Und das kann man auch komplett kommentarlos tun.
Ganz genau. Oder, also ich kenne auch genau so eine Situation, ne? Irgendwas, auf einmal gerät so vollständig zwischen die Fronten.
Ja.
Ich kann mich erinnern, wie ich mich einmal rumgedreht habe, gedacht, nein, 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 du heulst jetzt nicht. Dreimal geschluckt, mich wieder rumgedreht und wieder angesetzt. Ja. Also ich glaube, das ist aber wichtig, dass das ist das, was das absolute No-Go ist. Heulen im Job, das geht einfach nicht.
Das kommt auf den Chef oder die Chefin an. Also ich habe das tatsächlich auch gehabt bei, also ganz eindrucksvoll mal bei einer Kollegin, die bei mir saß, eine Teamleiterin, und mir dann sagte, sie kriegt ihr drittes Kind, und sie war irgendwie so, oh, und dass sie jetzt irgendwie und dass sie, und ich so, ja, ist doch super, und dann machst du Elternzeit und dann kommst du halt wieder, ist doch alles gut. Das hatte sie aber offensichtlich bei anderen Chefs komplett anders erlebt, und ich glaube, das ist wirklich was, was vom Chef abhängt. Und ich kenne auch viele Frauen, die genau die Geschichte erzählen: Niemals heulen, weil dann bist du echt unten durch für den gesamten Rest deiner Karriere.
Genau, ist auch meine Erfahrung. Aber vielleicht ändert sich das hier irgendwann nochmal.
Wir arbeiten dran.
Du bist ja heute, was ich ganz toll finde, in meiner Heimatstadt Köln. Ich liebe ja auch diese Stadt und den Karneval, das wisst ihr alle da draußen schon. Ich habe nämlich auch einen Podcast Rosenmontag aufgenommen. Und auf jeden Fall, du bist beim Energieversorger in kommunaler Trägerschaft bei der Rheinenergie. Und alles, was ich weiß, gerade hier aus Köln, ist, dass natürlich Netzwerken in allen Ausprägungen absolut wichtig ist. Gehört für dich das Netzwerken quasi zur Job Description bei der Rheinenergie?
Also bei der Rheinenergie auf jeden Fall. Für mich gehörte das immer schon dazu, weil ich muss auch sagen, auf die eine oder andere Weise habe ich ab einer gewissen Zeit jeden meiner Jobs über Netzwerke bekommen. Also sei es, dass jemand kannte, der dann gesagt hat, Mensch, frag Susanne, oder sei es, dass irgendjemand mich kannte und mich irgendwo vorgeschlagen hat, ohne dass ich es wusste, oder sei es, dass irgendwie mir eine Sache bekannt geworden ist, in die ich mich einklinken konnte, die ich vielleicht ohne Netzwerke so nicht erfahren hätte. Also von daher gehört für mich von Haus aus Netzwerken irgendwie dazu. Das ist auch das, weswegen ich auch immer allen sage, kommt in die Firma, weil ich habe meine Karriere zwischen Tür und Angel gemacht. Also indem ich gerade wen getroffen habe, der zufällig da war, und das meiste ergibt sich irgendwie an einer Kaffeeecke oder wo auch immer oder am Rande von Besprechungen. Und das schaffst du nicht über Teams, sondern das schaffst du nur, wenn du die Menschen persönlich siehst. Das ist erstmal meine ganz grundsätzliche Erfahrung. Und ich habe es leicht, weil ich sehr extrovertiert bin und gerne mit Menschen spreche. Da kann man schneller und besser netzwerken oft. Und auf der anderen Seite mache ich allen immer Mut, auch zu netzwerken und zu gucken, einfach mal hinzugehen. Und ich mache das immer daran fest, gehe ich mit mehr Energie wieder weg, als ich hingekommen bin. Und wenn ich das tue, dann ist es ein gutes Netzwerk und dann macht es auch echt Spaß und ist es das Richtige. Und wenn das nicht so ist, dann passt das noch nicht. Und in Köln gehört das auf jeden Fall dazu. Köln ist ja am Ende, kennt dann doch wieder jeder jeden. Man glaubt gar nicht, bin ja erst seit 21 hier, wie viele Menschen man dann irgendwann doch an den bestimmten Punkten in der Stadt oder wo auch immer trifft. Oder sei es, dann denkst du, du bist am Wochenende irgendwie unterwegs in einer abgeschnittenen Jeans und irgendwie so ein Blüschen. Und dann bist du in Rodenkirchen auf dem Samstagsmarkt und triffst da drei Leute. Gehört halt auch dazu, ne? Also das ist, du bist in Köln nirgendwo unerkannt, wenn du hier losgehst. Musst du dir auch immer drüber im Klaren sein, wenn du irgendwo abends essen gehst mit irgendwem, irgendwo noch was trinken gehst. Also es ist immer irgendwer da, ist ja auch klar, also der mich dann auch kennt, weil wir haben knapp 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die kennen mich natürlich und ich kenne nicht alle. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das schafft man nicht. Vor allem nicht, wenn man nicht aus dem Unternehmen kommt. Und in Köln ist es schon so, dass Netzwerken auch sehr wichtig ist. Wir sind ja ein Teil der Stadtgesellschaft und damit auch der Kommunalpolitik und wir sind ein kommunales Unternehmen und da finde ich das auch wichtig, weil wir sind ja ein Teil der Stadt und damit, finde ich, hat die Stadt ja auch ein Recht darauf, dass wir einen Teil beitragen. Und zwar nicht nur in unserer Arbeit in unserer direkten Arbeit als Vorstand, sondern auch als Vorstand eines kommunalen Unternehmens. Ich bin zum Beispiel auch Vorsitzende des Fördervereins der Technischen Hochschule Köln. Das gehört halt bei mir zur Job Description dazu.
Ja, und ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, quasi seid ihr ja auch hier für Energiewende zuständig. Das heißt, ihr tut ja ganz viel auch für diese Gesellschaft in dieser Stadt. Und auch wenn das dann mal, weil die Straßen wieder aufgebuddelt werden müssen und so weiter, mit Einschränkungen verbunden ist. Und ich will aber jetzt nochmal auf das Thema Netzwerken und so weiter kommen und deine Aufgabe, deine Rolle. Bist du sowas wie ein Role Model?
Ja, ganz klar. Also würde ich auf jeden Fall so sagen. Also das ist ja genau das. Ich meine, habe ich ja vorhin gesagt, ich bin jetzt 57. Das hätte ich mir einfach vor 30 Jahren gewünscht, dass es Frauen gegeben hätte, die man so hätte auch, ich versuche ja auch ansprechbar zu sein, die man so hätte ansprechen können. Ich mache ganz viel Cross-Mentoring, habe ich schon ganz oft Jahrgänge mitgemacht, um einfach auch für mich ein bisschen zu gucken, wie sind die jüngeren Frauen so drauf, was denken die, wie ticken die, wie sehen die ihr Leben, ihre Karriere, ihre Zukunft. Und auf der anderen Seite ist das auch immer wichtig, ja ein Stück weit anfassbar und sichtbar zu sein, weil ich glaube, das macht ja dann auch den Mut zu sagen, Mensch, ich probiere es auch mal.
Hast du mal erlebt, also auch jetzt in deiner Rolle als Vorständin und auch vorher schon als Prokuristin, Geschäftsführerin und damit auch in der Rolle als Role Model, dass dir jüngere Frauen sagen, ich finde das ja ganz toll, was du machst, aber so wie du das machst, so will ich nicht arbeiten, ist mir häufiger passiert, sodass ich dann auch jüngere, tolle Frauen verloren habe.
Ja. Also das ist schon manchmal so und das ist tatsächlich, die Entscheidung trifft ja auch jede für sich selbst. Also ich habe es neulich mal gehabt, das war ganz interessant. Das war eine Beraterin, die für uns gearbeitet hat, die ich auch sehr schätze und die kam dann und sagte, ja, ich gehe aus dem Projekt raus, weil, sieht man ja jetzt auch, ich bin schwanger und kriege jetzt bald mein zweites Kind und sagte, ja, ich höre dann ja erstmal länger auf. Und dann habe ich gesagt, warum hörst du länger auf? Dann sagte sie, ja, und das zweite Kind, und das wird ja dann schwierig. Ich so, findest du das? Und sie so, ja. Dann habe ich gesagt, oder findet dein Mann das? Und dann, oder findet deine Schwiegermutter das? Ja. Also, und dann habe ich gesagt, ich gebe dir mal Adressen von anderen Freundinnen, die Kinder haben, die gerade zur Grundschule gehen oder schon erwachsen sind. Und dann hat sie sich mit denen getroffen oder hat mit denen gesprochen. Und die hat sich dann tatsächlich entschlossen, relativ schnell wieder Vollzeit anzufangen und sagte, das Schlimmste es ist nicht ihre Familie, das ist organisiert. Ihr Mann macht das auch mit. Die haben eine vollbezahlte Kinderfrau. Das gehört dann auch dazu. Du musst halt auch dann ja sagen, ich kümmere mich nicht um meine Kinder. Jedenfalls, also ich kümmere mich nicht den ganzen Tag drum und auch nicht einen halben Tag, sondern ich kümmere mich dann drum, wann ich mir das einteile. Und sie sagte, das Schwierigste sind die Kolleginnen. Und das finde ich so schade, dass wir immer noch in so einer Welt leben, dass wir uns gegenseitig das vorwerfen. Und ich finde es auch schade, wenn Frauen dann irgendwann mit Ende 40, Anfang 50 sich selbstständig machen und aus der Wirtschaft rausgehen, weil wir brauchen die. Und ich hatte jetzt gerade einen ganz tollen Erfolg, weil eine Freundin von mir, die einen ganz tollen Erfolg hat, die war auch lange bei einem großen Unternehmen beschäftigt, auf der zweiten Ebene unterm Vorstand, hat sich dann selbstständig gemacht und die ist jetzt gerade in einer relativ großen Firma zur Arbeitsdirektorin und Personalvorständin gewählt worden. Und wir haben noch kurz bevor es soweit war, drüber gesprochen und sie sagte, oh, und ich so, mach das auf jeden Fall. Du hast so viel mehr Wirksamkeit, wenn du in einer Position bist. Das ist einfach, also das muss man auch zu schätzen wissen. Und ich versuche Frauen Mut zu machen, indem ich ihnen versuche, Wege aufzuzeigen, wie man das auch hinbekommen kann. Und ich glaube, jeder, der in die Ebene kommt, arbeitet viel. Also es gibt keinen, den ich kenne, der das einfach nur so absitzt.
Genau.
Das muss man halt wollen. Aber das ist auch, glaube ich, eine allgemeine Einstellung.
Und dieses ganze Thema Wirksamkeit und Gestaltungsmacht. Ich hatte ja auch eine Sendung gemacht über Frauen und Macht. Darum geht es ja auch. Ich kann dann etwas gestalten, wenn ich genau an diesen Schlüsselpositionen sitze. Ist absolut wichtig, um etwas zu verändern. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Gestaltungsmacht und Gleichstellung zu sprechen kommen. Nutzt du dann bei der Rheinenergie oder wie nutzt du da bei der Rheinenergie deine Möglichkeiten, die du jetzt hier hast, als Vorständin für Netze? Also das sind die meisten Mitarbeiter, sind ja wahrscheinlich in deinem Bereich, aber auch als Personalvorständin, Gleichstellung zu fördern, nach vorne zu bringen und auch zu gestalten?
Also erstens muss ich sagen, dass mein Vorvorgänger als Arbeitsdirektor schon sehr fortschrittlich, lange bevor es das FÜPOG gab, hier bei uns als kommunalem Unternehmen Quoten eingeführt hat. Was schon mal echt großartig war für die Zeit, in der er damals da gewirkt hat, so dass wir jetzt schon ganz gute Quoten haben und auch in den Ebenen nicht direkt unterm Vorstand, aber darunter, als meine Kollegin Birgit Lichtenstein und ich hierher gekommen sind, schon ganz gute Zahlen fanden. Also es gab schon auf den Ebenen drunter über 20% Frauen in Führungspositionen. Und das ist schon relativ gut für so ein doch relativ technisch geprägtes Unternehmen. Wir haben in den letzten Jahren etwas tun können, auch auf der Ebene unterm Vorstand. Also da sind auch tatsächlich Frauen eingestellt worden, die auch direkt an den Vorstand berichten. Da hat sich echt was getan. Und inzwischen ist das schon so ein bisschen, dass jeder Vorstand für sich auch ein bisschen drauf achtet, ob man Frauen in seinem direkten Umfeld hat, also ob man da tatsächlich eine dabei hat. Das färbt dann so ein bisschen ab. Und was wir auch tun ist, also ich hatte das bei einer ganz jungen Kollegin, die sich nicht traute, sich auf eine Führungsposition zu bewerben. Und da war das so, dass mir das jemand erzählte. Und dann habe ich gesagt, die soll sich doch mal einen Termin bei mir holen. Und dann war die bei mir und ich habe mit ihr das so erörtert, was sie zurückhält, warum sie manche Sachen nicht machen will. Und habe dann so ihre Gründe abgearbeitet und habe gesagt, jetzt überlegen Sie sich das nochmal. Und die hat sich beworben, tatsächlich doch auf die Stelle. Und irgendwann habe ich dann übers Intranet, also ich habe mich da auch nicht weiter in den Prozess eingemischt, übers Intranet gesehen, dass sie die Stelle auch bekommen hat. Und da habe ich mich echt richtig gefreut. Also mit sowas kannst du dir auch einfach helfen. Und bei einer anderen war es so, dass der ist jetzt in Altersteilzeit, mein früherer Personalchef, der sagte, als ich ihm die Geschichte erzählte, sagte er, ja, du, bei der Frau so und so war das auch so. Da habe ich die angerufen und da sagte ich zu ihr, ja, Frau so und so, mir fehlt was von Ihnen. Und sie so, oh, was fehlt Ihnen denn von mir? Und er so, ja, Ihre Bewerbung auf die Stelle. Und dann hat die sich auch beworben und hat dann auch die Stelle bekommen. Also das ist bei Frauen tatsächlich so, dass man meistens mehr nochmal Fragen schubsen, dieses Zutrauen einfach noch mehr in Gang bringen muss. Mhm. Manchmal ist es dann aber auch lästig irgendwann, weil wenn du da drei Männer stehen hast, die alle hier schreien und du musst die Frau noch wieder anschieben, dann denkst du, oh, willst du das jetzt wieder tun? Und dann mache ich es am Ende meistens doch.
Also das ist ja oft so, dass es noch diesen Anstupser braucht. Und da müssen sich natürlich auch die Frauen mal so ein bisschen auch selber fragen, warum es das eigentlich so ist und warum man sich eigentlich nicht wirklich traut.
Nein, warum müssen wir uns immer fragen? Wir sind so gut, so wie wir sind.
Ja, hast du auch recht. Aber trotzdem, ich meine, ich kann ja natürlich nicht dauerhaft da sitzen und warten, dass ich gefragt werde. Ja, und da wünsche ich mir einfach für die Frau einfach mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein zu sagen, komm, jetzt mache ich das mal einfach.
Ja.
Hast du spezielle neben, sag ich mal, diesen individuellen Motivierungen, von denen du gerade gesprochen hast, irgendwelche speziellen Programme bei der Rheinenergie, wo du sagst, das funktioniert gut für uns?
Ja, also was wir machen halt, wir nehmen seit Jahren an einem Cross-Mentoring teil. Das funktioniert immer gut, weil dadurch die Frauen Sichtbarkeit bekommen. Also das ist ganz egal, in welchem Unternehmen ich war, wo ich das mitgemacht habe. Cross-Mentoring auch über verschiedene Firmen hinweg funktioniert immer. Also einfach so Mentoring schon, weil dann gibt es Auftaktveranstaltungen, dann werden die Frauen gesehen. Die haben dann Role Models, die haben ja Mentorinnen dann in der Rolle. Und das hilft immer, weil man dadurch einfach was mitnimmt. Ansonsten sind wir bei Rheinenergie da noch, haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Also was wir jetzt gerade vorbereiten, ich habe eine neue Personalchefin und wir organisieren unsere Personalabteilung gerade um, ist tatsächlich auf dieses Thema Talent, Talentauswahl, Talentmanagement noch mehr Wert zu legen und da natürlich sowohl Männer als auch Frauen ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und was ich immer Frauen nur raten kann, ist, übernimm Verantwortung, übernimm eine Projektrolle, ne? Sei sichtbar, weil Sichtbarkeit hilft immer ungemein.
Die wichtigste Währung fast für die Karriere. Also, sage ich mal, Leistung ist natürlich auch wichtig, klar.
Du musst halt gut sein, du musst aber auch nicht, du bist auch kein Übermensch. Also wenn mal was schief geht, geht halt was schief. Dann musst du halt, wichtig ist dann, dass du daran arbeitest, dass es beim nächsten Mal halt nicht mehr passiert und dass du dann wieder gute Ideen nach vorne entwickelst.
Wenn wir mal über an so junge weibliche Potenzialträgerinnen denken, welche drei Tipps würdest du denen geben?
Also erstens ist, glaube ich, dieses Thema tatsächlich gut zu sein in deinem Job. Also das, was du machst, gut zu können. Das ist auf jeden Fall wichtig. Dann hatten wir gerade schon das Thema Sichtbarkeit und dann steh auch zu dir. Also ich habe mal in einem so einem Interview gesagt, du musst nicht der bessere Mann sein, positionier dich als Frau. Trau dich, bunt angezogen zu sein, auch wenn du weißt, dass du dann als weniger kompetent wahrgenommen wirst. Aber wenn es dir an dem Tag Spaß macht, dann bist du intern besser drauf, in dir selbst und dann wirkst du auch nach außen besser. Und das ist tatsächlich was, was ich hier bei Rheinenergie auch beobachte und was mir Kollegen erzählen, seitdem ich das hier mache und hier bin, dass tatsächlich auch Kolleginnen dann sagen, ah ja, jetzt traue ich mich das auch. Also, dass die auch mal im rosa Anzug kommen oder ne? Also so, die eine sagte mir letztes Jahr auf einer Führungskräftetagung, ich musste heute unbedingt die pinke Hose anziehen, weil ich wusste, dass du auch im Bund kommst. Und dann wollte ich unbedingt auch was Buntes anhaben. Und das finde ich irgendwie, das verändert ja auch was in der Einstellung, in der Sichtbarkeit und im Unternehmen, auch darin, dass man so sein darf, wie man ist.
Ganz genau. Und genau dieser Punkt, nicht immer nur in Grau und Schwarz zu kommen, sondern auch mal Farbe anzuziehen und vor allen Dingen dann auch auf Bildern viel auffälliger zu sein.
Ja, das kann man ja gut nutzen.
Geht das ja ganz wunderbar. Ich fand das auch ganz gut, das hatte ich von dir irgendwo gelesen, dass du auch gesagt, genau das rätst, sei ein bisschen bunter und werde einfach besser wahrgenommen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen zum Schluss nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar unter zwei Aspekten. Wir haben einmal das Thema, was ich immer sehe, was mich so ein bisschen umtreibt, dass wir ja gerade bei der Gleichstellung so Rollbacks sehen. Nicht? Da haben wir das Thema der Tradwives, wir haben die ganzen Entwicklungen in den USA. Wie siehst du das und wie bewertest du das?
Also ich nehme das auch wahr. Ich nehme auch ganz viele Frauen wahr und auch ganz viele insgesamt Leute wahr, die sich da gerade in Deutschland sagen, das kann ja wohl nicht sein. Wir sind auf dem Weg in eine moderne Gesellschaft und wir wollen das auch weitergehen. Es wird immer Leute geben, die da drauf springen. Und ich habe ja auch mal gesagt, ne, die guten Frauen sind die Feinde der mittelmäßigen Männer. Deswegen gibt es natürlich auch viele Leute, die was zu verlieren haben, die gerne auf solche Sachen aufspringen. Ich hoffe, dass wir so weit sind auf einem richtigen Weg, der immer noch nicht schnell genug ist, weil ich glaube, wir können echt immer noch besser werden, dass wir auf einem guten Weg sind, das auch weiter zu machen. Und wir sehen ja, selbst bei Herrn Merz, dass er gerade sehr bemüht ist, sein Kabinett tatsächlich auch mit guten Frauen zu besetzen. Also das hatten wir ja auch alle nicht unbedingt erwartet, genau, dass ihm das so gelingen würde. Und das finde ich schon mal ein gutes Zeichen in die richtige Richtung.
Ja, und auch Frauen, also nicht nur gute Frauen, sondern auch mit Strahlkraft, muss man ja auch mal so ein bisschen sagen, wenn man über Katharina Reiche spricht. Also ich war auch ganz erstaunt, als ich dann heute das Tableau sah, und ich hoffe einfach, dass einfach aus dieser Kabinettszusammensetzung, dass wir da möglicherweise auch so ein bisschen Anschub und Rückenwind für das Thema Gleichstellung und gleichberechtigte Teilhabe bekommen. Siehst du das auch so?
Das sehe ich auch so. Also insgesamt, wie das Thema weiter nach vorne getrieben wird. Und ich glaube, es ist auch, also man muss es nicht immer nur nach vorne postulieren, sondern man muss es auch tun. Und daran werden wir ja am Ende gemessen. Und das ist, wenn wir das hinbekommen, ändert das viel. Und da haben wir jeder selbst immer wieder die Chance, das auch zu machen.
Ein wunderbares Schlusswort, Susanne.
Danke.
Ja, wir müssen ja auch immer nach vorne gucken, und es sollte ja auch irgendwie auch in eine richtige Richtung sich entwickeln, und wir sind eben noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Ja, liebe Susanne, ganz herzlichen Dank einfach für diese Einblicke in dein Wirken als Vorständin, als Netzwerkerin und auch als Frau. Und wenn euch da draußen diese Episode gefallen hat, abonniert doch bitte unseren Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk. So helft ihr uns, noch mehr Menschen zu erreichen, die von diesen Themen profitieren können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Female Success. Und tschüss.